Die Presse.
Mein Name ist David Freudenthaler und Sie hören Was wichtig ist, den täglichen Podcast der Presse. Genau 4 Monate sind es noch bis zur US-Präsidentschaftswahl Anfang November. Während Donald Trump trotz aller Gerichtsprozesse gegen ihn bei den Republikanern fest im Sattel sitzt, brodelt es bei den Demokraten gewaltig. Seit Monaten fragen sich hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand immer mehr Menschen, ob der 81-jährige noch Präsident Joe Biden wirklich der Richtige für eine neuerliche Kandidatur ist. Und dann, vergangene Woche, haben sich die Alterssorgen unter den demokratischen Spin-Doktoren in blankes Entsetzen verwandelt. Auslöser war das fast bemitleidenswerte Gestammel Bidens bei der TV-Debatte vergangene Woche.
Eligible for what I've been able to do with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare.
Thank you, President Biden. President Trump
was right, he did beat Medicare, he beat it to death.
Dieser Mann soll die USA, die sich selbst als stolze Demokratie verstehen, also noch einmal für 4 Jahre regieren? Immer mehr Menschen halten das angesichts des TV-Debakels von Biden für unmöglich. Und inzwischen wenden sich auch gewichtige Demokraten wie Ex-Präsident Barack Obama oder die langjährige Sprecherin im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi von Biden ab. Im politischen Amerika herrscht also Hochspannung, wie es im Präsidentschaftsrennen nun weitergeht. Wie die Demokraten ihren senil wirkenden Kandidaten jetzt noch loswerden könnten, welche Rolle dabei Vice-Präsidentin Kamala Harris spielt und welche möglichen Überraschungskandidaten die Demokraten noch aus dem Hut zaubern könnten, darüber spreche ich jetzt mit unserer US-Korrespondentin Elisabeth Postel. Hallo Elisabeth.
Hallo und schönen Vormittag aus New York.
Du, Elisabeth, es sind gerade aufregende Tage in diesem, ja, man kann es fast Vorwahlgeplänkel schon nennen, rund um die US-Wahl dann am 5. November. Und obwohl es bis dahin noch genau 4 Monate sind, scheint vergangene Woche fast schon eine Art Vorentscheidung gefühlt gefallen zu sein. Erzähl mal ganz kurz, wie hat sich denn die Stimmung in diesem US-Politik-Biotop, in dem du ja mitschwimmst, seit der TV-Debatte letzte Woche entwickelt?
Also, es herrscht seit Donnerstag absolutes Entsetzen. Und ich glaube, dieses Entsetzen lässt sich auch so erklären, dass selbst Demokraten und liberale Beobachter und Kommentatoren nicht wussten oder nicht hinschauen wollten, wenn es darum ging, wie es um Joe Biden gerade steht. Joe Biden ist ein 81-jähriger Mann. Man hat in den vergangenen Monaten immer wieder gemerkt, dass er schwächer wird, dass seine Fitness irgendwie nicht mehr so zu sein scheint, wie sie mal war. Also man erinnert sich vielleicht an die Bilder aus den Vorjahren, wo Joe Biden beispielsweise Rad gefahren ist oder so. Das gibt's alles nicht mehr. Man sieht einen Politiker, der irgendwie steif geworden ist und sich schwer tut beim Sprechen. Und ich glaube, da war immer so ein bisschen der Glaube da, okay, wenn man von Joe Biden nicht so viel sieht, dann wird es andere Gründe dafür geben. Aber jetzt ist so die Vermutung da, dass Biden irgendwie abgeschirmt wurde von seinen Beratern und von seiner Familie, um da irgendwie die Öffentlichkeit fernzuhalten von jedem Verdacht, dass es ihm nicht so gut gehen könnte.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, warum man sich da jetzt auf diese TV-Debatte eingelassen hat. Also ein bisschen ist ja diese Gefahr trotzdem mitgeschwungen, wenn es dann in dieses 1-gegen-1-Duell mit Trump kommt, dass da was passieren kann, oder? Oder täusche ich mich?
David, es sind alle ein bisschen fassungslos über die ganze Sache, weil das war die Idee von Joe Bidens Team, diese Debatte so früh zu halten und auch in dem Format zu halten, wie sie gehalten wurde. Also kein Studiopublikum, was ihn vielleicht möglicherweise ein bisschen aufgeweckt hätte, wie es jetzt geheißen hat. Keine Zwischenfragen von den Moderatoren. Trump ist sehr telegen, ist ja auch ein ehemaliger Fernsehstar, ist damit berühmt geworden. Der kann mit dieser Situation ein bisschen anders umgehen. Alle fragen sich, wie man das quasi nur machen konnte. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die Medienberater sind diese Woche und die alle gemeint haben, sie sind einfach schockiert von diesem Vorgehen und dass es fast so wirkt, als ob ein Berater Trumps diese ganze Sache aufgesetzt hätte. Nur so war es eben nicht. Das war eine Idee von Bidens Wahlkampfteam, die einfach gedacht haben, okay, wenn wir da einen frischen, aufgeweckten Joe Biden hinstellen, dann sind alle Gerüchte über seinen Gesundheitszustand sozusagen vom Tisch. Nur es ist halt genau das Gegenteil eingetreten.
Vielleicht hat ja doch Donald Trump ein trojanisches Pferd da im Wahlkampfteam Bidens installiert. Aber jetzt soll es Mitte August zur endgültigen Entscheidung kommen am Parteitag der Demokraten in Chicago. Dort küren die dann offiziell ihren Kandidaten eben für die Präsidentschaftswahl. Sag einmal, für wie hoch hältst du denn jetzt die Chance, dass Joe Biden dann wirklich der Kandidat der Demokraten sein wird?
Ich muss ganz ehrlich mit dir sein. Ich bin erstaunt von der Dynamik, die diese Frage hat. Und ich bin erstaunt von dem, was da seit Donnerstag irgendwie passiert. Es war erstens ein riesiger Aufschrei bei Demokraten am Donnerstagabend nach der, eigentlich schon während der Fernsehdebatte. Man konnte da fast nicht glauben, was man da sah. Und dann nahm das diesen riesigen Schwung auf. Und übers Wochenende hin ist sozusagen dieses extreme Entsetzen ein bisschen abgeebbt. Und was mich fasziniert, ist, dass das jetzt so eine langsamere Dynamik bekommen hat. Und das macht die Sache für mich ehrlicherweise für Joe Biden gefährlicher. Ich glaube, dass da gerade ganz, ganz viele Gespräche laufen. Ich glaube, dass sehr viele Dinge sich ändern werden, wenn kommende Woche der Kongress wieder tagt. Also es sind gerade keine Abgeordneten in Washington. Ich glaube, dass da nächste Woche sehr viele Demokraten miteinander sprechen werden, wie man davor gehen wird. Und was dem Team Biden ein bisschen Sorgen machen sollte, ist auch, dass man mittlerweile schon hört, wer im Hintergrund sozusagen sich negativ über Biden äußert. Und dazu gehört zum Beispiel auch sein ehemaliger Chef, Ex-Präsident Barack Obama, der nach wie vor einen riesigen Einfluss in seiner Partei hat.
Nach außen hin wirkt es ja jetzt schon so, als würde ihm auch Barack Obama und viele andere nach wie vor den Rücken stärken. Also heißt das, das täuscht ein bisschen so die Kommunikation, die da offiziell nach außen gegeben wird und das, was hinter den Kulissen momentan passiert?
Genau, und ich glaube, es gibt da auch so zwei verschiedene Schienen, auf die man schauen muss. Einerseits ist eben das Team Bidens gerade in Panik, hat die verschiedensten Geschichten auch gestreut, warum diese Debatte so schlecht lief. Biden selber bei Auftritten referenziert das jetzt mittlerweile auch. Er sagt, er sei so müde gewesen, er hätte so ein anstrengendes Programm davor gehabt. Und auf der anderen Seite sind da ganz aktiv gerade Dinge, die passieren und Sachen, die gesagt werden. Mittlerweile auch von etwa Nancy Pelosi, einer der gewichtigsten Figuren, der ranghöchsten Figuren innerhalb der Demokratischen Partei, die sagt, man muss da schon jetzt hinschauen und sich fragen, ist das etwas Permanentes oder war das ein einmaliger Aussetzer sozusagen? Also das ist wirklich, wenn ich in Joe Bidens Wahlkampfteam jetzt säße, würde mir das riesige Sorgen bereiten, weil eben eine Pelosi, ein Obama haben sich am Wochenende noch ganz stark hinter Biden gestellt. Und jetzt diese ersten Töne zu hören, man hört auch, dass gewisse andere demokratische Führungspersonen, etwa der Senatschef Chuck Schumer, erstaunt sind, dass sie eigentlich noch nichts persönlich von Biden gehört haben. Also das ist jetzt Stand heute. Das ist sozusagen wirklich ein Problem, wenn Leute in der eigenen Partei glauben, okay, die haben das gerade nicht mehr unter Kontrolle. Und das führt mich irgendwie zu dem ersten Punkt zurück, wo ich gesagt habe, es gibt so dieses Gefühl, Biden wird da total abgeschirmt von seinem Team und seiner Familie. Dass Biden bislang noch keinen großen Auftritt irgendwie hingelegt hat, dass er sich noch nicht öffentlich hingestellt hat und irgendwie versucht hat, das zu klarifizieren, was da am Donnerstag passiert ist, was da vor einer Woche passiert ist, das erstaunt ganz, ganz viele Leute. Er wird heute Abend ein Interview geben auf ABC und das wird sozusagen jetzt eine Woche später stattfinden, also möglicherweise schon viel zu spät und vielleicht auch zu spät, um dann noch Wähler zu überzeugen.
Also man hat echt ein bisschen das Gefühl, ihm ist die Vorherrschaft über die Debatte völlig entglitten. Weil du seine Familie angesprochen hast, seine Frau Jill Biden gilt ja als die am meisten Einfluss tatsächlich auf ihn hat. Was jetzt nichts Überraschendes ist irgendwie in einer langjährigen Ehe. Aber offenbar, oder so heißt es zumindest, würde sie ihm schon eher zureden, dass er es noch einmal versuchen soll, oder?
Also eher zureden ist, glaube ich, eine Untertreibung. Jill Biden wird als ganz treibende Kraft mittlerweile gesehen, die Biden dazu auch nicht gebracht haben soll, aber ihm absolut beigepflichtet hat, wieder anzutreten. Also es hat immer geheißen, er würde das nur machen, wenn sie hundertprozentig dahinter ihm stehe und dass sie 2022, als Biden sich entschieden hat, nochmal anzutreten, da für ihn ausgesprochen hat, wurde damals auch als Zeichen gesehen, dass sie auch daran glaubt, dass er fit genug sei. Also wie gesagt, das war vor 2 Jahren, das hat sich möglicherweise auch geändert. Aber ich bin auch überrascht davon, wie schnell dieses Jill Biden-Narrativ ein bisschen gekippt ist. Also wie auch die ehemalige First Lady Michelle Obama ist Jill Biden eine wahnsinnig populäre Figur in Amerika. Und was man in den vergangenen Tagen so gesehen hat, ist, dass plötzlich sehr, sehr viele Leute hinterfragen, was ihre Rolle in dieser Präsidentschaft tatsächlich ist. Also sie ist eine absolute Verteidigerin ihres Mannes, wie du sagst, langjährige Ehe, halt auch eine politische Ehe. Das heißt, sie ist auch eine Politikerin und ist das seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und dass sie ihren Mann vielleicht nicht nur aus gesundheitlichen Gründen abgeschottet hat, sondern auch, weil sie gesehen hat, dass er schwächer wird, wird ihr gerade zum Vorwurf gemacht. Wie gesagt, die Bidens haben seit Jahrzehnten einen sehr engen Beraterkreis, einen auch sehr kleinen Beraterkreis. Und dieser Umstand fällt ihnen in dieser Situation jetzt auch wirklich auf den Kopf. Also akut erstens, weil die Handhabung der aktuellen Krise wirklich nicht ganz gelingen scheint. Und auch längerfristig, weil auch die Entscheidung, dass Joe Biden überhaupt als Präsidentschaftskandidat wieder antritt, offenbar auch nicht die richtige war. Also er ist extrem unpopulär in der Bevölkerung, bei den Wählern. Die Umfragewerte in der Sache sind seit Monaten im Keller. Es sieht auch so aus, als ob der Vorsprung Donald Trumps auf Biden einfach immer wachsen würde. Also CNN hat eine neue Umfrage herausgegeben gerade und ich glaube, da liegen die beiden irgendwie 5 Prozentpunkte auseinander. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber in dieser Größenordnung sozusagen. Das heißt, das ist einfach eindeutig nicht der Kandidat, mit dem die Demokraten die Wahl gewinnen können. Und seit der Debatte, und auch das zeigt diese CNN-Umfrage, scheint es so zu sein, als ob die beiden Kampagne auch weitere Bundesstaaten verlieren würde, die eigentlich gar nicht als Swing States gelten. Beispielsweise New Mexico oder Virginia.
Jetzt, du hast es ja vorhin angesprochen, scheint so, als wäre Biden im letzten Jahr eigentlich extrem gealtert. Und jetzt ist er 81. Am Ende einer zweiten Amtszeit wäre er einfach 86 Jahre alt. Also da stellt sich schon die Frage, selbst wenn er die Wahl gewinnen sollte, wäre er womöglich schon sehr bald nicht mehr wirklich amtsfähig. Ganz ehrlich, was macht das für einen Sinn für die Demokraten und wem muss man das eigentlich vorwerfen? Das ist ja ein unglaubliches Managementversagen. Ist das jetzt wirklich nur dem engen Umfeld Bidens und ihm selbst geschuldet oder hätte man da eigentlich viel, viel früher in der Spitze der Demokratischen Partei intervenieren müssen?
Also vielleicht können wir es aufdröseln in 2 Kanister geben. Einerseits eben dieses enge Team, die Familie, also gerade von Jill Biden wird irgendwie hochgehalten. Er hat sich diese zweite Amtszeit verdient als Krönung seiner politischen Karriere. Das ist, gelinde gesagt, natürlich ein absolut persönliches Narrativ und hat sehr wenig mit dem Wohl des Landes zu tun. Das andere ist so, wenn man auf die Demokratische Partei im größeren Ganzen blickt, dass da, glaube ich, zu der Zeit, wo Biden sich entschieden hat, nochmal anzutreten, es sich wirklich so angefühlt hatte, als ob er das nochmal machen könnte. Also vielleicht erinnerst du dich, das war damals die Zeit, in der die Demokraten die Zwischenwahlen, die Kongresswahlen gewonnen hatten. Und das ziemlich überraschend und unerwartet. Das war die Zeit, wo irgendwie das Gefühl da war, Biden bringt da eine konsolidierte Partei irgendwie hin. Eine Zeit, wo die Demokraten plötzlich wieder merkten, okay, wir sind stark. Und das hat sich in den letzten Monaten einfach geändert. Also ich glaube, da war dieses Narrativ da, Biden ist der Einzige, der gegen Trump gewinnen kann. Die Wahlen laufen gerade gut für uns, die Zustimmung ist auf unserer Seite. Wir bleiben einfach bei ihm. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass man nicht wirklich jetzt einen klaren Nachfolgekandidaten irgendwie aufgebaut hat. Also nicht einmal die Vizepräsidentin Kamala Harris so richtig ins Spiel gebracht hat.
Das bringt mich eh gleich zu meinem nächsten Punkt. Nämlich, vielleicht spielen wir es ganz konkret durch. Können die Demokraten Joe Biden jetzt noch irgendwie loswerden? Beziehungsweise gäbe es denn eine realistische Exit-Strategie, die sowohl das Biden-Lager als auch die Demokratische Partei irgendwie da mit erhobenem Haupt rauskommen lässt?
Total. Es gäbe, wenn man sich jetzt so irgendwie als politischer Spin-Doktor betätigen möchte, es gäbe wahnsinnig viele Alternativen und Möglichkeiten, das irgendwie total cool hinzukriegen für die Demokraten.
Erzähl, wie würdest du es angehen?
Also ich würde, wenn ich Joe Biden wäre, mich hinstellen und sagen, I hear you. Und dann eine Kandidatin anbieten, die Geschichte machen wird als erste Präsidentin der USA. Und dazu einen Vizepräsidentschaftskandidaten, der im Idealfall eine Person of Color auch wäre. Also sozusagen ein Ticket anbieten, das historisch ist. Ein Ticket anbieten, das die Leute begeistert. Und sich selber ein bisschen den Ruf dadurch bauen, dass man Geschichte geschrieben hat. Ich glaube, das wäre eine Art, wie Joe Biden besser in die Geschichtsbücher eingehen könnte als jener Mann, der eine zweite Präsidentschaft Donald Trumps ermöglicht hat. Weil ich vorher gesagt habe, es gibt nicht wirklich einen klaren Nachfolgekandidaten. Es gibt jedenfalls sehr, sehr viel Talent innerhalb der Demokratischen Partei. Und das sieht man jetzt auch diese Woche irgendwie ganz stark. Es gibt ganz viele Leute, die mit dieser Krise eigentlich sehr gut umgehen, sehr ruhig umgehen und jetzt sich in den vergangenen Monaten vielleicht nicht offensichtlich profiliert haben, aber durchaus Kandidaten sind, die das höchste Amt des Staates ausüben könnten. Und ganz ehrlich, ich glaube, was die Demokraten tun werden vor dem Parteitag in Chicago, ist sich zu überlegen, welche dieser Kandidaten am einfachsten auf das Ticket statt Biden zu setzen wäre. Und ich glaube, der Name, der das ist, ist Kamala Harris.
Die vereint ja beides, was du vorhin gerade angesprochen hast. Also einerseits eine Frau, sie ist eine People of Color und sie ist die logische Nachfolgerin de facto. Oder so ging sie ja schon die letzten 3,5 Jahre eigentlich auf diesen Posten der Vizepräsidentin. War vielen eigentlich klar oder war für viele naheliegend, dass das drauf rausläuft. Allerdings ist ja Kamala Harris auch alles andere als beliebt. Würdest denn du ihre Chancen einschätzen?
Das ist so ein bisschen das Problem, das die Demokraten tatsächlich auch haben gerade. Sie ist die logische Nachfolgerin. Ich glaube, sie wäre sozusagen parteipolitisch die sachteste Variante. Aber sie ist, wie du sagst, einfach nicht besonders populär und hat sich ein nicht besonders starkes Profil aufbauen können während ihrer Vizepräsidentschaft. Und das heißt, es gäbe da sicher Kandidaten, die politisch irgendwie stärker wären oder rhetorisch irgendwie besser. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es einfacher, auch logistisch, also auch in so Sachen wie, wo gehen Spendengelder hin, die an Biden gegangen sind. Das wäre alles mit einer Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin wesentlich einfacher zu lösen, als wenn man quasi aus dem Nichts einen neuen Wahlkampf starten müsste.
Mhm. Kamala Harris wäre die pragmatische Alternative. Gäbe es denn sonst noch irgendwelche Kandidaten, Kandidatinnen, die da vielleicht auch gerade durch die US-Medien geistern? Welche Alternativen gäbe es denn da noch?
Am spannendsten finde ich da persönlich eine Handvoll Gouverneure. Einerseits Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan. Michigan ist ein Swing State, ist auch so bekannt als Arbeiterbundesstaat. Und Whitmer ist eine sehr, ich will nicht sagen bodenständige, aber eine sehr resolute Politikerin, die auf jeden Fall auch als Präsidentin oder als Präsidentschaftskandidatin funktionieren könnte. Also sehr, wie soll ich sagen, die hat eine gewisse Stärke, die man irgendwie für dieses Amt nehmen muss, mitbringen muss. Ein anderer Name, den gerade demokratische Beobachter und Kenner der Partei ganz gerne nennen, ist Josh Shapiro. Der ist Gouverneur von Pennsylvania seit 2023 und auch ein junger Kandidat, irgendwie auch Pennsylvania, bekanntes Swing State, auch ein Arbeiterbundesstaat zu einem gewissen Grad. Den finden gerade ganz viele Leute als sehr spannend. Wer sich selber ganz gerne ins Spiel bringt, ist der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom. Wir haben auch schon hin und wieder über ihn geschrieben. Der hat in Wirklichkeit in den vergangenen Monaten oder in den vergangenen Jahren sowas wie einen Präsidentschaftswahlkampf-Light hingelegt, hat sich also quasi als Joe Bidens Vertreter gegeben. Aber alle haben so gewusst, okay, in Wirklichkeit will der gerade so sein Profil einfach schärfen, um dann irgendwann im Weißen Haus zu landen. Also der hat sich selber quasi sehr strategisch da platziert, was ihm in der Partei auch einige ziemlich übel nehmen oder halt auch finden, der ist, wie wir hier sagen, he's a bit full of himself. Und gleichzeitig wäre Newsom auch ein sehr geübter Politiker mit einer wahnsinnigen Abneigung gegen Trumpismus, gegen die konservativen Gerichte, gegen den Supreme Court. Also das wäre sicher auch ein Kandidat, der an der Basis sehr gut ankommen könnte, nur thematisch jetzt gesehen.
Da frage ich mich jetzt an der Basis, oder das ging so, als würde eher so das linke Wählerspektrum sicher abcashen, auch mit Hintergrund Kalifornien. Wer hätte denn von denen, die du jetzt genannt hast, die vielleicht auch wirklich die besten Chancen dann gegen Trump, dass man vielleicht auch ein bisschen in die Mitte der US-Gesellschaft, ich meine, das ist sehr, sehr polarisiert natürlich, beide Parteien, aber wer hätte denn da die größten Chancen, dass man auch womöglich Wählerschichten aus dem anderen Lager anspricht?
Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Präsidentschaftswahl wird keine Wahl der Mitte. Also es ist einerseits so, dass sehr viele demokratische Wähler gerade einfach wirklich abgeturnt sind von dem, was da in ihrer Partei passiert, beziehungsweise die wollen einfach nicht für Biden stimmen. Das heißt, es geht da auch um die Frage, wie man Leute aus dem eigenen Lager mobilisieren kann. Und die Leute, die für Trump stimmen, werden sozusagen ein extremeres Bild abbilden als die Mitte, weil die Mitte hat gerade keinen Kandidaten in Wirklichkeit. Also einerseits eben, weil sie nicht wählen gehen, weil sie von Biden nicht überzeugt sind oder weil sie partout nicht für Donald Trump stimmen wollen. Was auch dazu führen wird, dass wahrscheinlich Kandidaten, die quasi als dritte Kandidaten gelten, möglicherweise sehr erfolgreich sein könnten bei dieser Wahl. Vielleicht so jemand wie Robert F. Kennedy Jr., der als Corona-Verschwörer bekannt ist und jüngst Aufsehen erregte, als er sagte, er hätte einen Wurm im Gehirn. Es kann sein, dass der relativ viele Stimmen bekommen könnte. Das heißt aber auch für die Demokraten zu schauen, eben wer die Wähler dann noch überzeugen könnte, das Lager zu wechseln, also das Nicht-Wähler-Lager zu verlassen, um es mal so zu formulieren. Und die Umfragen, die es dazu seit letzter Woche gibt, zeigen, dass Harris ein bisschen bessere Chancen hätte als Biden gegen Trump. Also da verringert sich der Abstand zwischen Trump und Harris um ein paar Prozentpunkte, aber sie liegt da noch immer hinter ihm zurück. Die anderen Kandidaten sind da wohl noch zu unbekannt, um da irgendwelche schlüssigen oder sicheren Umfragewerte irgendwie präsentieren zu können, aber die liegen sozusagen hinter Harris. Sprich, aktueller Stand ist, dass Harris da wahrscheinlich die besten Karten hätte.
Jetzt haben wir 4 Monate noch bis zur Wahl. Selbst wenn jetzt der eine oder andere Kandidaten tatsächlich einspringen würde, wie schwer wird es denn die Bekanntheit da in dieser kurzen Zeit im ganzen Land derart zu steigern, dass man da wirklich auch, dass man da wirklich durchdringt in Wählersegmente, die nicht vielleicht ohnehin schon Fan der jeweiligen Person sind?
Also wir sind hier jetzt schon sehr hypothetisch, aber...
Ja, sehr sicher. Wir schauen ja in die Zukunft.
Ja, nein. Also das ist auch die Arbeit, die gerade viele Leute in Washington DC machen. Also ich glaube, was halt so ein bisschen traurig an der ganzen Sache ist, ist, dass Joe Biden eine sehr solide Regierung geführt hat und erstaunlich robuste Wirtschaftspolitik gemacht hat. Und viele Leute auch so mit diesem Ding jetzt gerade hadern, weil sie ihn mögen und weil sie ihn schätzen und weil sie ihn sehen als Figur, die das Land geeint hat. Und ihn da jetzt sozusagen so rausmanövrieren zu müssen, das tut schon ziemlich weh. In Sachen Bekanntheit ist es allerdings dann aber auch so, wenn man halt jetzt da als Kandidat oder Kandidatin hervorgeht aus diesem ganzen Schlamassel, hat man das Licht, das Schlaglicht der ganzen Nation auf einem. Und ich glaube, dass diese Frage da jetzt gar nicht so ausschlaggebend sein wird, also wie man da die Bekanntheit noch steigert. Ich glaube, dass das allein der Situation geschuldet, wenn es wirklich so weit käme, sehr, sehr, sehr leicht gehen würde. Gleichzeitig hätte natürlich auch Kamala Harris hier das beste Profil. Sie kann sagen, ich kenne die Präsidentschaft, ich war Vizepräsidentin, alle kennen sie irgendwie. Und es ist auch interessant zu sehen, wie US-Medien gerade anders über sie schreiben. Also da hat sich wirklich ein bisschen was geändert in den vergangenen Tagen.
Der US-Wahlkampf verschlingt ja viel, viel Geld. Eigentlich wäre jetzt ja die Zeit, in der man Großspender um sich schart, ohne denen in den USA gar nichts geht. Was würde es denn jetzt eigentlich bedeuten, wenn die Demokraten doch noch ihren Kandidaten wechseln? Würden dann die ganzen Spendengelder, und das sind ja viele, viele Millionen, die Bidens Wahlkampfteam da schon eingesammelt hat, würden die dann einfach, könnte man die einfach auf eine Ersatzkandidatin übertragen?
Das ist tatsächlich etwas, was von Bidens Team bereits angesprochen wurde, ja, was dir vielleicht auch zeigt, wie ernst da die Situation ist. Es hat in den vergangenen Tagen ganz, ganz viele aufgeregte Telefonate gegeben, eben mit Großspendern, die sich wirklich fragen, was da gerade passiert. Und die Antwort von Bidens Team auf diese Frage, was mit den Spendengeldern passieren würde, war: Die würden in dem Fall an die Vizepräsidentin Kamala Harris gehen. Also das ist sozusagen, wie ich es vorher auch schon beschrieben habe, logistisch einfach die beste Variante. Die Frage, die die Spender aber umtreibt, ist, wo sie mit ihrem Geld jetzt wirklich den meisten Impact machen. Weil wir sprechen ja hier über eine sehr hypothetische Frage. Solange Joe Biden noch nicht abgezogen ist, glaube ich, werden die Demokraten Spendengelder im Präsidentschaftswahlkampf verlieren. Ich glaube, dass das viele Leute mittlerweile einfach als verlorene Sache sehen. Und was Großspender jetzt machen, wie heute auch die Washington Post berichtet hat, die wechseln und geben ihr Geld an Kandidaten, die in den Kongress einziehen wollen, also ins Repräsentantenhaus oder in den Senat, weil sie verhindern wollen, dass die Republikaner sozusagen alle drei Machtarme des US-politischen Systems sozusagen im Besitz derer wären. Und die Demokraten wollen den Senat halten, die Demokraten wollen auch das Repräsentantenhaus dieses Mal gewinnen. Das sind alles Dinge, wo man auch Geld dafür braucht. Und dieses Geld wird, solange Biden noch als Kandidat am Papier steht, jetzt auch in diese Rennen gesteckt werden.
Wir können natürlich nicht über den US-Wahlkampf reden, ohne auch über Donald Trump zu sprechen, der in den jüngsten Umfragen nach der besprochenen TV-Debatte davonsegelt. Trump hat Anfang der Woche einen Entscheid vom US-Höchstgericht als, Zitat, großen Sieg bezeichnet. Demnach soll Trump für offizielle Amtshandlungen nicht juristisch verfolgt werden können. Was das mit der legendären Watergate-Affäre zu tun hat und was das für die anstehenden Gerichtsprozesse bedeutet, die auf Trump warten, besprechen wir gleich. Davor noch ganz kurz Werbung.
Letzter Aufguss!
Boah, ist das mit dem Klimawandel nicht eh schon heiß genug?
Ja, aber genau darum geht's bei dem Aufguss, ja.
Herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Jeden zweiten Freitag bringen wir Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte.
Der letzte Aufguss.
Reinhören und mitreden.
Und einen Mutmacher bringen wir auch mit.
Yes, yes, yes. Also es sorgt jetzt nicht dafür, dass Trump gar nicht strafrechtlich belangt werden kann für die Dinge, die ihm da vorgeworfen werden. Und hier geht es ja um den 6. Jänner 2021, als er eine Meute seiner Anhänger angefeuert hat, dann das Kapitol zu stürmen. Also das ist schon eine große Sache. Und hier Hier wurde der ganze Prozess einfach nochmal zurückgeworfen. Was es aber auch heißt, ist, dass beispielsweise vielleicht die Abhörung, also diese Abhöraktion von Richard Nixon eine legale Sache gewesen wäre. Also das Watergate sozusagen wäre ein offizieller Akt gewesen, haben jetzt viele Beobachter gemeint. Und das sind schon Dinge, die den US-Amerikanern ein bisschen Bauchschmerzen bereiten. Nicht so sehr, weil das jetzt so um diesen konkreten Fall geht, sondern weil der Supreme Court einfach in den vergangenen Jahren, seitdem es diese konservative Mehrheit gibt, einfach wirklich einige Entscheide getroffen hat, die wirklich in das Leben von vielen Amerikanern eingreifen.
Zu diesem Sturm aufs Kapitol am 6. Jänner 2021, da frage ich mich schon, Trump hat ja da mit seinen Kommentaren auch auf Social Media diesen Mob ein bisschen angefacht oder andere sagen ausgelöst. Wenn da jetzt ein US-Präsident ein paar fragwürdige Kommentare in den sozialen Medien rauslässt, das ist jetzt keine offizielle Handlung, oder? Also ist da, auch da denke ich mir, das ist ein bisschen eine künstliche Aufregung. Oder ist es tatsächlich dann hart juristisch umkämpft, wie man das wirklich auslegt?
Das wird jetzt alles so ein bisschen ein Präzedenzfall sein, nehme ich jetzt mal an, wie man mit diesen Fragen eben umgeht und wie das Gericht auch sehen wird und ob das dann permanent irgendwie wieder an ein höheres Gericht weitergereicht wird von Trumps Anwälten oder wie auch immer. Die Frage, was ein offizieller Amtsakt ist, wenn man Präsident ist, ist in der Tat schwierig. Also das ist jetzt nicht so etwas, wo man sagen kann, okay, wenn der jetzt auf Social Media ist, ist er dann ja noch immer trotzdem Präsident. Also das ist jetzt, man ist ja nicht nur in gewissen Situationen Präsident und in anderen nicht. Also das wird spannend zu sein, wie das juristisch gelöst wird.
Das erinnert mich ein bisschen an die Debatte bei uns, welche, wenn man jetzt in politischen Funktionen Chat-Nachrichten austauscht, was davon privat ist und was politisch. Aber das ist
das ist ein guter Vergleich, ja.
Vielleicht sollten wir aber jetzt gar nicht zu konkret darauf eingehen. Ich habe noch zwei ganz kurze Fragen an dich, und nämlich Trump und die Gerichte. Das ist ja so ein großes Thema, das auch ein bisschen über diesen Wahlkampf schwebt, auch wenn es ihm offenbar in der Wählergunst überhaupt nicht schadet. Jetzt wurde erst kürzlich im Schweigegeldprozess rund um die Pornodarstellerin Stormy Daniels in allen 34 Anklagepunkten für schuldig befunden. Wie geht's denn da jetzt weiter? Was blüht ihm da in dieser Causa?
Ja, in der Tat hat dieser Entscheid des Supreme Court auch diesen Fall beeinflusst. Eigentlich hätte es da kommende Woche am 11. Juli eine Verkündung des Strafmaßes geben sollen. Also das war der anvisierte Termin in New York. Und das ist jetzt verschoben worden. Ich glaube, das wird jetzt im September passieren. Und da sieht man schon auch, wie das einfach Einfluss hat auf wirklich sehr, sehr große Dinge und sehr große Entscheidungen. Was ich spannend finde, ist, dass die Justiz sich da gerade selber ein bisschen aufbäumt. Und heute habe ich beispielsweise gelesen, dass im Justizministerium mittlerweile gesagt wird, wir werden Trump auch strafrechtlich verfolgen, sollte er als Präsident gewählt sein. Bis vor der Amtseinführung werde man dagegen ihn sozusagen noch weiter ermitteln bzw. prozessieren. Also die Beamten im Justizministerium versuchen da gerade zu zeigen, so, wir lassen uns da jetzt von diesem Entscheid nicht beeinflussen oder unsere Strafprozesse gegen Donald Trump, an die wir glauben und die wir führen, werden wir auch weiterführen, solange das möglich ist.
Das zahlt ein bisschen eigentlich ein in die Erzählung Trumps der politischen Justiz, oder? Also er kann damit sein Narrativ eigentlich ganz gut wieder weiterverbreiten.
Ja, und ich glaube, hier ist es auch spannend zu sehen, so generell, wie man so politisch mit solchen Fragen umgeht, oder? Die Republikaner haben eigentlich als etwas, was auf dem Papier eine Niederlage für Trump ist, nämlich eine strafrechtliche Verurteilung, eine rechtsgültige strafrechtliche Verurteilung, haben die einen Sieg gemacht. Das ist etwas, was ihnen politisch total viel Kapital gibt. Und das finde ich schon erstaunlich, dass die Demokraten einfach auch jetzt, um diese Situationen so ein bisschen zu vergleichen mit diesem geschwächten Präsidenten als Spitzenkandidaten, irgendwie es nicht schaffen, da schnell eine knackige Erzählung zu finden und irgendwie da einen Change-Moment zu schaffen, um es mal so zu formulieren.
Es scheint generell, dass es einfach die Rechten, und da zähle ich jetzt Trump einmal dazu, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa momentan besser gelingt, ihre Narrative weiter zu verbreiten, als es vielleicht der politischen Linken gerade gelingt. Du, abschließend, auf Trump warten ja mehrere Gerichtsprozesse. Gibt es da irgendwas, was wir speziell im Auge behalten sollten in den nächsten Wochen und Monaten?
Ich wünschte, ich hätte eine gute Antwort auf diese Frage. Ich wünschte, ich könnte dir Gerichtsdaten nennen, aber das ist im Moment leider nicht der Fall. Also es gibt ja noch 3 Prozesse, die aktuell gegen ihn laufen. Und erstens ist es so, dass dieser 6. Jänner-Fall, der von den Bundesbehörden geführt wird, jetzt einfach zurückgeworfen wurde vom Supreme Court. Also das kann jetzt lange dauern, bis das wieder aufgenommen wird. In Georgia, wo er wegen ähnlichen Dingen auf bundesstaatlicher Ebene angeklagt ist, gibt es auch noch keinen Gerichtstermin. Dort setzt sich der Richter noch mit einigen technischen Fragen auseinander und hat gesagt, er weiß noch nicht, wann das sozusagen losgeht. Und in Florida, wo es um den Fall Mar-a-Lago geht, das ist auch ein Bundesprozess, und da geht es um mutmaßlich illegale Dokumentenaufbewahrung bzw. Geheimnisweitergabe, in dem Fall hat die Richterin ganz offen gesagt, dass es irgendwie auf unbestimmte Zeit läuft. Das ist sozusagen der Stand der Dinge. Man weiß nicht ganz, wann diese Prozesse irgendwie starten werden und auch, ob das vor der Wahl noch der Fall sein wird. Und zur Erinnerung, also 2 dieser Prozesse sind Bundesprozesse. Und wenn Trump Präsident werden sollte, könnte er anordnen ist jetzt sehr technisch gesagt, aber ich meine nur, könnte er dafür sorgen, dass diese Prozesse gegen ihn abgedreht werden und er sich dem Ganzen nicht mehr stellen muss.
Liebe Elisabeth, danke für diesen ausführlichen Überblick über all das, was wir jetzt rund um die anstehende US-Wahl wissen müssen. Hab's fein in New York, liebe Grüße, und wir hören uns sicher ganz bald wieder. Das war's von uns. Die jüngsten Analysen der eben gehörten Elisabeth Postel rund um das Kandidatenringen bei den Demokraten verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Auch das Wahltagebuch, das Elisabeth bis zur US-Wahl führt und wo sie auf diepresse.com hintergründige Einblicke gibt über all das, was rund um die Wahl bewegt. Und Elisabeth hat es vorhin schon ganz kurz angesprochen, am Freitagabend zur amerikanischen Primetime wird Joe Biden im US-Sender ABC ein mit Spannung erwartetes Fernsehinterview geben, wo er erstmals zu seinem missglückten Debattenauftritt ausführlich Stellung nimmt. Mal schauen, ob er da gleich mehr zu seiner Zukunft sagen wird. Für heute sage ich David Freudenthaler danke fürs Zuhören. Ciao, schönes Wochenende und machen Sie das Beste draus.
Die Presse.